Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 3. Februar 2012, heute mit folgenden Themen. Schlecht informiert in heiklen Situationen. Basel-Stadt übt harsche Kritik an der Atomaufsichtsbehörde ENSI. Muttermilch für eine gute Lunge. Eine Nationalfondsstudie zeigt, wie Stillen die Lungenfunktion verbessert. Und die Kehrseiten des Wirtschaftswachstums in Brasilien. Geplante Großprojekte provozieren Widerstand. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die eidgenössische Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» ist zustande gekommen. Organisationen unter Federführung der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA sammelten mit 107.000, wenn auch nur knapp genügend Unterschriften. Bis in einem Jahr muss nun das Verteidigungsdepartement einen Textentwurf für die eidgenössischen Räte ausarbeiten. Die Initiative will die Militärdienstpflicht abschaffen. Bei einer Annahme würde eine freiwillige Milizarmee eingeführt sowie ein Zivildienst, der allen, das heißt Männern und Frauen, offen steht. Die Einführung einer Berufsarmee schließt die Initiative aus. Auch die kantonale Einbürgerungsinitiative kommt höchstwahrscheinlich zustande. Gestern hat die junge SVP bei der Berner Staatskanzlei rund 16.000 Unterschriften eingereicht. Die Initiative verlangt, dass Ausländer, die einmal kriminell waren, Sozialhilfeempfänger und Personen ohne Niederlassungsbewilligung kein Recht auf Einbürgerung haben sollen. Ob die Initiative überhaupt eingereicht werden konnte, war lange unklar. Ende Dezember waren auf einzelnen Gemeindekanzleien ungewöhnlich viele ungültige Unterschriften aufgetaucht. Wegen Verdacht auf Unterschriftenfälschung wurden die Bögen der Polizei übergeben, die Ermittlungen laufen. Die junge SVP geht nach wie vor davon aus, dass die Jungsozialisten hinter den Fälschungen stehen. Im Kanton Bern sollen mittelfristig über 1.100 neue Arbeitsplätze entstehen. Die kantonale Wirtschaftsförderung hat fast 40 Projekte von Unternehmen unterstützt und hofft nun, dass diese Investitionen auch Früchte tragen. Unterstützt wurden vor allem Firmen aus der Präzisionsindustrie und der Medizintechnik. Das gab die Berner Wirtschaftsförderung in ihrer Jahresbilanz bekannt. Ägypten kommt nach den Fußballkrawallen nicht zur Ruhe. Gestern protestierten in Kairo erneut tausende Demonstranten gegen das Militärregime. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei gab es hunderte Verletzte. In der Hafenstadt Suez starben zwei Demonstranten durch Schüsse. Am Mittwoch waren bei Krawallen nach dem Fußballspiel zwischen Mannschaften aus Port Said und Kairo 74 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Polizei und Militär haben tatenlos zugesehen. In der Folge wurden Stimmen laut, die Krawalle seien von Anhängern des ehemaligen Staatschefs Mubarak provoziert worden, um Rache zu üben. Die ägyptische Regierung zog erste Konsequenzen. Der Gouverneur von Port Said und die Führung des ägyptischen Fußballverbandes wurde abgesetzt. Der Militärrat verkündete 3 Tage Staatstrauer. Der Planet Erde hat offenbar Geschwister. Wissenschaftler aus Göttingen und Washington haben nach eigenen Angaben einen zweiten, möglicherweise bewohnbaren Planeten entdeckt, 22 Lichtjahre von der Erde entfernt. Der Planet ist 4-mal so schwer wie die Erde und umkreist einen Zwergstern. Er biete gute Voraussetzungen für die Existenz von flüssigem Wasser und von Leben, wie es auf der Erde vorkomme, so einer der Studienleiter aus Göttingen. Und noch zum Wetter. Heute bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Mittelland weht eine starke Brise. Es ist frostig bei -7 Grad. Am Wochenende wird es zumeist sonnig mit Hochnebel am Morgen und Wolkenfeldern am Nachmittag. Es bleibt außergewöhnlich kalt bei -10 bis -13 Grad. Zu Wochenbeginn ändert sich wenig. Es ist weitgehend sonnig, aber eiskalt.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Die Vorwürfe an die Schweizer Atomaufsichtsbehörde ENTSI sind happig. Trotz akuter Gefahr habe das ENTSI schlecht informiert und dann die Verantwortung abgegeben. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates vom Kanton Basel-Stadt. Sie übt scharfe Kritik an der Informationspolitik vom ENTSI im Zusammenhang mit dem Vorfall im Atomkraftwerk Leibstadt vom vergangenen Sommer. Vergangenen Sommer musste das Kühlwasser vom Atomkraftwerk Leibstadt chemisch behandelt werden, weil sich Bakterien eingenistet hatten. Und dieses chemisch verunreinigte Kühlwasser wurde dann in den Rhein gelassen. Die Atomaufsichtsbehörde ENTSI war darüber schon Ende 2010 informiert, sagt Dominik König, Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates vom Kanton Basel-Stadt. Trotzdem habe das ENTSI die Basler Behörden sehr lange nicht genügend informiert.
Erst im Juni wurde mit einem kurzen Schreiben an das AUE, das ist das Amt für Umwelt und Energie im Kanton, das zuständig ist eben für den Gewässerschutz und für das Trinkwasser, ein Schreiben geschickt mit der Frage drin, welche Behörde verantwortlich sei für eine Meldung an die Rheinanliegerstaaten, wenn eben chemisch versetztes Wasser den Rhein abgeht.
In diesem Schreiben wurde weder auf die gesundheitlichen Risiken hingewiesen, noch wurde ein Datum genannt, wann das chemisch verunreinigte Wasser in den Rhein gelassen werde. Deswegen hätten die Basler Behörden auch nicht sofort reagiert.
Das heißt, sie haben erst innerhalb von einer Woche nachgefragt in Bern und dann war das eigentlich schon ganz kurzfristig, also kaum einen Tag, bevor dann eben dieses Wasser den Rhein runtergelassen worden ist. Und wir kritisieren eigentlich, dass ENTSI, die Leitbehörde, da in der Kommunikation die Verantwortung trägt und da eindeutig versagt hat.
Zwar hatte das Kernkraftwerk Leibstadt selber auf diese Maßnahme hingewiesen. In der Medienmitteilung stand aber, dass es zu keiner direkten Gefährdung von Mensch und Natur kommen könne. Dem war dann aber offensichtlich doch nicht so, sagt Dominik König.
Also bei der Trinkwasserentnahme aus dem Rhein werden chemische Substanzen nicht einfach so per se entfernt, sondern das geschieht durch einen langen Ablauf. Und wenn eben solches Wasser, das behandelt worden ist mit chemischen Substanzen, in den Rhein kommt und wir in dieser Zeit Wasser aus dem Rhein nehmen für die Trinkwasseraufbereitung, dann ist eben die Gefahr, dass Rückstände zurückbleiben könnten, wenn man nicht richtig informiert wird, was in diesem Fall geschah, was genau gemacht wird und in welchem Zeitraum das dann geschieht.
Nachdem verschiedene Medien über die Informationspanne beim ENTSI berichtet hatten, gestand das ENTSI Fehler ein. In einer Medienmitteilung schrieb das ENTSI, Zitat, die internationale Hauptwarnzentrale für den Rhein in Basel sowie weitere wichtige Stellen in Deutschland und in der Schweiz wurden über den geplanten Einsatz von Bioziden im Kernkraftwerk Leibstadt per Fax informiert, aber offensichtlich zu spät. Die involvierten Stellen bedauern die Schwächen bei der Kommunikation. Dieses Bedauern aber reicht der Geschäftsprüfungskommission von Basel-Stadt nicht. Sie verlangt von der Oberaufsichtskommission vom National- und Ständerat, Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem auch darum, weil das ENTSI gerade kürzlich bekannt gab, dass es in nächster Zeit nochmals zum Einsatz von chemischen Substanzen im AKW Leibstadt komme.
Es ist eine Verfügung herausgegangen am 30. Januar von der ENTSI, die eben auf diese weiteren Einsätze von Javelwasser hingewiesen hat. Aber es ist nicht klar, wie das dann läuft mit der Information. Das Einzige, was das ENTSI gemacht hat, sie hat die Verantwortung an den Betreiber, nämlich also Verursacher, an das KKL, an das Kernkraftwerk Leibstadt abgegeben. Und das AKW muss eigentlich jetzt die Kantone informieren und die verantwortlichen Behörden in den Kantonen.
Nach der Panne vom letzten Sommer hat das ENTSI die Informationspflicht nun also dem AKW Leibstadt übertragen. Die Verantwortung, dass frühzeitig und angemessen informiert wird, liegt also nicht mehr bei der Atomaufsichtsbehörde. Dass Enzi selber wollte zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen, Sebastian Huber, Leiter der Sektion Kommunikation beim Enzi, sagte gegenüber Radio Rabe lediglich, man nehme den Bericht zur Kenntnis. Auch das ebenfalls involvierte Bundesamt für Gesundheit wollte die Vorwürfe nicht kommentieren, die Informationshoheit liege beim Enzi.
Rabe Info 95,6.
Muttermilch stärkt die Lungenfunktion. Das haben Forscherinnen und Forscher der Universität Bern herausgefunden. Das Institut für Sozial- und Präventivmedizin hat Gesundheitsdaten von fast 1500 Schulkindern aus Großbritannien ausgewertet und ist zum Schluss gekommen, auch Mütter, die an Asthma leiden, sollten ihre Kinder stillen, denn Stillen stärkt die Lungenfunktion. Ich habe heute Morgen mit Professorin Claudia Kühni, Leiterin der Forschungsgruppe, gesprochen. Es ist ja seit langem bekannt, dass sich Stillen grundsätzlich positiv auf die Gesundheit von Neugeborenen auswirkt. Seit einigen Jahren aber ging man davon aus, dass Mütter, die an Asthma leiden, nicht stillen sollten, weil sich diese Krankheit auch auf die Kinder übertragen kann. Diese Forschungserkenntnis haben Sie nun aber widerlegt.
Ja, also es gibt einige Studien zu Stillen und Asthma. Und das ist eigentlich nur aus einer Gruppe, wo dieses Resultat kam, aus einer Gruppe in Amerika, wo sie fanden, dass Stillen bei Müttern mit Asthma zu einem höheren Asthma-Risiko beim Kind führen könnte und auch zu einer schlechteren Lungenfunktion im Schulalter. Und das war aber eine sehr, sehr wichtige Gruppe. Und die Publikationen wurden groß diskutiert, sodass diese Frage wirklich im Raum lag. Und deshalb haben wir das in einer Gruppe von englischen Kindern nochmal angeschaut. Und wir fanden gar keine Hinweise dafür, dass Stillen für das Kind schädlich sein könnte, wenn die Mutter Asthma hat.
Haben Sie herausgefunden, dass es nicht schädlich sein kann oder dass es sich auch positiv auswirken kann?
Also in unserer Gruppe haben Kinder stillender Mütter eine bessere Lungenfunktion im Schulalter. Und insbesondere, wenn die Mutter Asthma hatte, hatten sie auch größere Lungenvolumina. Also das heisst, wir fanden sogar einen positiven Effekt in unserer Studie.
Wie, hier spielen wahrscheinlich Mutmaßungen auch eine große Rolle, aber wie kann man diese positiven Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder auch bei Müttern, die an Asthma leiden, erklären?
Wir haben einige mögliche Ursachen angeschaut. Also eine Hypothese ist, dass Stillen schützt gegen Virusinfekte. Also Kinder von Müttern, die stillen, haben weniger Infekte und weniger Schwere. Und gewisse Viren können ja die Lungenentwicklung schädigen. Zweitens kann das Stillen natürlich die Immunentwicklung und deshalb die Tendenz, Asthma oder allergische Krankheiten zu entwickeln, beeinflussen. Und drittens könnte die Muttermilch auch Stoffe enthalten, welche direkt die Lungenentwicklung positiv beeinflussen. Viertens vielleicht noch ist Stillen, also Saugen an der Mutterbrust, ist nicht das gleiche wie Saugen von der Flasche. Das Kind muss viel höhere negative Drucke produzieren, die Dauer ist länger, also es gibt eine viel stärkere mechanische Stimulation, die allenfalls auch die Lungenentwicklung beeinflussen könnte.
Nun hat die Studie herausgefunden, dass Mütter, die an Asthma leiden, durchaus auch stillen können. Gibt es denn Krankheiten, bei denen man besser auf Stillen verzichten sollte?
Ja, es gibt ganz, ganz wenige Krankheiten, bei denen man nicht stillen sollte. Das sind gewisse Stoffwechselkrankheiten, gewisse Infektionskrankheiten wie HIV oder gewisse Tuberkuloseerkrankungen und dann auch gewisse Medikamente, insbesondere Krebsmedikation bei der Mutter, wenn die Mutter eine Krebserkrankung hat. Die Empfehlungen wechseln, also es ist ganz wichtig, dass jede Frau, die das Gefühl hat, sie könne nicht stillen, mit ihrem behandelnden Arzt dazu vorher Rücksprache nimmt und das genau abklärt.
Das empfiehlt Professorin Claudia Kühni, Leiterin der Forschungsgruppe vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern.
95,6. Rabe Info.
Neben China, Indien, Russland und Südafrika gilt Brasilien heute als eine der neuen großen Wirtschaftsmächte. Dank dem langjährigen Präsidenten Lula da Silva und seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff hat Brasilien auch viel gegen die Armut im eigenen Land getan. Allerdings rufen aktuelle Großprojekte auch zunehmend Kritik hervor. Radio Z Nürnberg hat gemeinsam mit Thomas Fatheuer die aktuelle Situation in Brasilien unter die Lupe genommen. Thomas Fatheuer ist Vorstandsmitglied von Cobra, einem Netzwerk von deutschen Brasiliengruppen.
Einmal ist ein sehr großer Staudamm in der Kritik. Sind da die Kritikpunkte und von wem kommen sie?
Ja, das Problem ist, dass Brasilien sehr stark von Wasserkraft abhängt. Was natürlich eigentlich in vielen Punkten ein Vorteil sein kann. Wasserkraft ist in der Regel CO2-ärmer und in Zeiten des Klimawandels gilt das als großer Vorteil. Aber das Potenzial an Wasserkraft, also an neuen Staudämmen, ist weitgehend erschöpft im Lande, außer im Amazonasgebiet. Und das heißt, jetzt werden schon bereits zwei Staudämme im Amazonas gebaut und der dritte, und das ist eben der, soll der drittgrößte Staudamm der Welt werden, soll mitten im Amazonasgebiet entstehen. Das heißt, mit unglaublichen Einflüssen, Konsequenzen für die Umwelt, für die örtliche Bevölkerung. Und daran hat sich Kritik geäußert. Belo Monte heißt das Projekt. Es ist hier auch in der Presse darüber berichtet worden. Sie haben gezeigt, was das bedeutet für das regionale Ökosystem. Es ist eben mitten im Amazonasgebiet am Rio Xingu und vertreibt dort Bevölkerung etwa 20.000 Menschen. Das ist natürlich nicht so dicht wie in China, sind es nicht ganz so viele, aber es hat eben großen Einfluss auf das gesamte Ökosystem. Also Fischbestand in ganzen Flüssen wird beeinträchtigt und überhaupt, es wird eine riesige Wanderungsbewegung in diese Region erzeugt. Es wohnen 70.000 Menschen in Altamira in der Stadt, 30.000 zusätzlich sollen beim Bau nur arbeiten. Also man kann sich vorstellen, was das heißt für eine Region mitten im Amazonasgebiet.
Werfen wir einen Blick noch auf ein anderes Großprojekt in den nächsten Jahren, nämlich die Fußball-WM. Die wird stattfinden 2014 in Brasilien. Jetzt gibt es schon die ersten Räumungen oder schon seit vielen Monaten gibt es schon Räumungen von Familien, die ihre Behausungen verlassen müssen, auch mit Toten schon. Was ist da zu erwarten von?
Ja, man muss sich klar machen, dass es wirklich ein Großevent ist. Die Weltmeisterschaft wird mehr kosten als die letzten drei WMs zusammen. Das sind natürlich die wahnsinnigen brasilianischen Planungen. In Brasilien muss alles groß sein. Und Brasilien ist natürlich ein Fußballland und will eine historische WM ausführen. Brasilien ist ein großes Land, deshalb müssen in allen Städten, in denen gespielt wird, müssen die Flughäfen ausgebaut werden. Das geht sehr stark ins Geld. Und es lenkt eben Investitionen in Bereiche, die eher auf ausländische Besucher, auf ein Luxussegment der Gesellschaft, also die Flughäfen mal benutzt, ausgerichtet werden und nicht auf die sozialen Bedürfnisse der ärmeren Teile der Bevölkerung. Hinzu kommt, dass es eben heißt, Verkehrswege ausbauen zu den Flughäfen, neuer Straßenbau, der aber genau auf solche Großevents ausgerichtet wird und damit Vertreibungen von Personen. Das passiert gerade, es haben sich überall in allen und fast allen Städten Komitees gebildet, die sich jetzt gerade treffen in Porto Alegre während des Sozialforums und sich auch an die Öffentlichkeit wenden und sich gegen diese Vertreibung aussprechen und eine Planung der WM fordern, wenn sie denn schon stattfindet, die Bevölkerung mit einbezieht und nicht nur den Forderungen der FIFA nachgeht.
Wir könnten jetzt auch noch über Olympia sprechen. Das kommt nämlich dann zwei Jahre später und verändert die Städte auch immer. Aber blicken wir lieber nochmal auf den UN-Umweltgipfel Rio plus 20. Der findet im Juni statt. Was ist das für ein Gipfel? Was wird davon erwartet?
Ja, die sogenannte Rio plus 20, also 1992, vor 20 Jahren, gab es diesen sogenannten Weltumweltgipfel in Brasilien, der eine wichtige Umweltagenda ins Leben gerufen hat, der UNO. Vor allen Dingen das Kyoto-Protokoll ist ein späteres Produkt dieser Klimakonvention, die in Rio verabschiedet worden ist. Es sind also zwei wichtige Konventionen damals verabschiedet worden, die Klimakonvention und die Konvention über Artenvielfalt, Erhalt der Artenvielfalt. Das hat einen riesigen Prozess in der UNO in Gang gesetzt, der jetzt ein bisschen ans Ende geraten ist. Man hat ja gesehen, auf den letzten Klimakonferenzen Kopenhagen, Cancun und jetzt Durban, dass der Prozess nicht weitergeht, dass er in Stocken geraten ist, dass kein weltweites neues Klimaabkommen zustande kommt. Und jetzt sollte eigentlich nochmal 20 Jahre nach Rio durch einen Weltgipfel, zu dem alle auch Staatsoberhäupter der Welt zusammenkommen, dieser Umweltagenda ein neues Gewicht gegeben werden. Das scheint nicht so zu funktionieren. Es wird kein substanzielles Abkommen in Rio mehr rauskommen, sondern eher ein Appell, jetzt die grüne Ökonomie zu promovieren. Und das hat nun die sozialen Bewegungen sehr stark kritisch aufs Feld gerufen. Sie sagen, das geht jetzt nur noch darum, die Ökonomie zu fördern und nicht wirklich den Forderungen indigener Völker, sozialer Bewegungen und eben auch der Umwelt nachzukommen.
Einschätzungen von Thomas Fatheuer von Cobra, einem Netzwerk von deutschen Brasilien-Gruppen. Mehr zu Cobra gibt's online unter kooperation-brasilien.org.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info für heute und diese Woche. Sie hörten Beiträge von Radio Z Nürnberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Rall. Die wünscht einen schönen Tag, schönes Wochenende. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.